Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Merci vielmal. Hey, was für ein Privileg. Wie cool ist das, dass wir eine Serie haben zu Jesus? Sonst haben wir oftmals irgendein Thema, Gebet oder Beziehung oder andere Sachen, was ja nicht weniger wichtig ist, aber einfach mal eine Serie haben, gezielt für Jesus und das, was eigentlich geht. Mega cool. Und ich fühle mich geehrt, dass ich ein Message dazu halten darf, wie es der Redner schon gesagt hat, zum Thema Opfer und was der Himmel kostet. Ich habe es jetzt nicht extrem aus einer wirtschaftlichen Perspektive angeschaut, aber es wird doch ein paar Elemente drin haben. Ihr werdet es dann sehen. Ja, wir haben schon viele Sachen gehört über Bünd vom Alten Testament, wo Gott mit uns geschlossen hat, über den Blutbund, auch über den Salzbund, wie wir Gott und Jesus können ähnlicher werden. Und heute geht es eben um das Thema Opfer. Und wenn du vielleicht mal angefangen hast, Bibel zu lesen, 1. Mose, 2. Mose, beim 3. Mose kommst du auf die Opfer und vielleicht denkst du dir, was soll das? Irgendwie die Opfer, es werden Tiere geschlachtet heute für uns. Völlig unvorstellbar, dass man so etwas macht. Und genau penibel beschrieben, Schritt 1, Schritt 2, wie man das machen muss. Und vielleicht kommt dir das ein bisschen befremdend vor, aber auch die Opfer haben einen Zweck und ein Ziel gehabt, das wir zusammen anschauen wollen. Wenn wir das hebräische Wort anschauen für Opfer, dann ist das im übertragenen Sinn, oder wenn man das übersetzt, steht das für ein Gab darbringen, etwas darbringen oder auch sich nähern. Das heisst auch im räumlichen Sinn, sich näher kommen. Das heisst, all die Opfer, die man gemacht hat, kann man im übertragenen Sinn verstehen, dass man Gott eine Gabe, etwas dargebracht hat, um ihm näher zu kommen. Das heisst, um in die Beziehung hineinzutreten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Alten Testament ist man in der Sünde hinein, man hatte keine Möglichkeit, wirklich Gott näher zu kommen, weil man nicht gerecht war. Das heisst, man hat irgendwie irgendein Mittel gebraucht, um Gott möglichst näher zu kommen. Und es gibt so fünf, es gibt mehrere Opferarten, aber so fünf, die gerade im 3. Mose 1 bis 7 kommen. Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Und die haben alle eine spezifische Bedeutung, einen spezifischen Zweck. Beispielsweise das Brandopfer, das eben das freiwillige Opfer war, wo man eine Gabe konnte Gott bringen. Man hat das Speiseopfer gehabt, das war als Ehr und Geschenk gedacht, auch als Friedensopfer. Ein Friedensopfer, das war, als Zeichen vom Frieden, von der Gemeinschaft, vom Heil. Oder auch von der Freude, zum Beispiel, wo der Saul als König eingeweiht worden ist, hat man auch ein Friedensopfer dargebracht. Das sind die freiwilligen Opfer, die man Gott konnte darbringen. Als Zeichen, um ihm auch näher zu kommen. Und dann hat es die geforderten Opfer gegeben. Das sind Sündopfer und Schuldopfer gewesen. Sündopfer, wenn man gesündigt hat, wenn man Sünde in sein Leben gelassen hat, wenn man etwas gemacht hat, was man nicht hätte sollen, gemäss dem Gesetz, das gegeben war. Dann hat man auch müssen opfern und dann hat es noch ein Schuldopfer gegeben. Das Schuldopfer als Verständnis, wenn man etwas versäumt hat, sozusagen als Entschädigung. Zum Beispiel, wenn man es versäumt hat, die Abgabe für das Heiligtum zu entrichten. Das sind so verschiedene Opferarten gewesen. Das einfach als kurzer Überblick. Und die Opfer, die haben immer und immer und immer wieder müssen dargebracht werden. Immer, die ganze Zeit, immer, es hat nicht aufgehört. Es war nicht, man hat einmal geopfert und dann war es erledigt. Merci für das, sondern es war immer und immer und immer wieder. Und wir möchten im Hebräer 10 anschauen, was es für eine Bedeutung hat. Da steht: Das Gesetz des Alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott, denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mir ein Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Mal von ihren Sünden gereinigt worden wären. Dann hätten ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Also man sieht, man hat es immer wieder müssen bringen und es hat nicht genügt, es ist nicht möglich gewesen, mit diesen Opfer, sich von dieser Schuld zu befreien, so wie es auch später dann noch steht, denn das Blut von Stier und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Dann geht es weiter. Wo das Gesetz dieses Opfer verlangte, hat Christus zu Gott gesagt: Schlachtopfer und andere Gaben hast du nicht gewollt, Sie gefallen dir so wenig wie die Brandopfer und die Sündopfer, die wir vorher auch gehört haben. Außerdem sagt er, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für allemal zu Gott. Für immer und ewig, dann steht es im 14. hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Also Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden, genau um das einmalige Opfer erbringen, damit wir in die Gemeinschaft kommen mit Gott und das, was in den Opfern auch gegangen ist. Und wir können Jesus in all diesen Opfern auch erkennen, er erfüllt all die Elemente. Er war das fehlerlose Lamm, das notwendig war für das Opfer. Er hat uns von der Sünde befreit, vom Sündopfer, hat die Schuld gezahlt, hat uns versöhnt wieder mit Gott. Er war die Gabe an Gott. Er hat den Frieden wieder zurückgebracht. All die Elemente hat Jesus erfüllt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja cool, danke Jesus. Wäre nicht nötig gewesen. Wir hatten ja auch Möglichkeiten gehabt, oder? Im Gesetz hinein, haben wir Opfer bringen können. Wieso hast du das gemacht? Oder nimmt es einfach mal zur Kenntnis? Oder denkt sich, ja mega cool, merci. Vielleicht merkt man aber gar nicht, was die Tragweite ist oder was er eigentlich wirklich gemacht hat. Ich weiss nicht, da kommt es vielleicht ins Wirtschaftliche rein. Es gibt eine Werbung, die mir in Erinnerung geblieben ist, zumindest sinngemäß, als ich als Kind gesehen habe. Die ist folgendermaßen gegangen, es hat verschiedene Abwandlungen gegeben davon. Da sieht man einen Bub mit dem Vater im Stadion und sieht das Trikot von deinem Lieblingsverein 39,90. Das Ticket für das Spiel, für das Finalspiel von deinem Lieblingsverein 79,90. Können dabei sein mit deinem Vater, wenn dein Club, Lieblingsclub Meister wird. Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Mastercard. Genau, die Werbung. Sogar Mastercard, das Finanzinstitut, schlechthin, zusammen mit Visa heutzutage und ein paar wenige anderen, hat erkannt, es gibt Sachen im Leben, die kann man nicht kaufen. Im übertreibenden Sinn, du kannst dir ein Lamm kaufen, keine Ahnung, was das kostet hat, 2 Silberstück oder etwas anderes. Du kannst dir ein Werkzeug kaufen, aber du kannst dir die Erlösung von deinen Sünden nicht kaufen. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Mastercard. Und genau so war es. Wir hätten, wie es da steht, wir hätten jeden Tag opfern können. Wir hätten die ganze Zeit opfern können, jede Sekunde, unermüdlich, bis uns das Blut von diesen Opfern irgendwann aus dem Hals rausgehängt wäre. Es hätte nichts gebracht. Wir hätten nicht können von dieser Sünde befreit werden. Für das hat es ein fehlerloses Lamm gebraucht, wo Jesus war. Wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, überrascht dich diese Sache nicht. Das heisst, das ist eigentlich ziemlich bekannt. Aber für mich hat sich dann schon die Frage gestellt, als ich die Opfer angeschaut habe, war, wieso hat das Jesus gemacht? Wieso? Das ist doch eigentlich eine gute Frage, weil es ist nicht einfach nichts war, was er gemacht hat. Es war nicht einfach, er war im Himmel, hat einen Basser gehabt, einmal gedruckt und gesagt, gut, ist erledigt, die Sünden sind vergeben, passt so weit. Sondern er ist auf die Welt gekommen, wenn wir nochmal so die letzten nicht ganz 24 Stunden anschauen, wo er auf der Welt war, wenn wir das durchgehen, ist, er ist gehasst worden von den Priestern, sie haben beschlossen, dass er muss sterben. Die Jünger sind eingeschlafen, hat sie immer ermutigt, sind wach, dann ist er verraten worden durch einen von seinen 12 Homies, vom Judas, für Geld ist er verraten worden. Sobald er gefangen genommen worden ist, sind all seine Homies, all seine Jünger, sind irgendwo am Verziehen gewesen, sie sind geflüchtet, sie haben Angst gehabt. Dann ist er vor ein Gericht gekommen, ein 3-jähriger Prozess mit einem Anwalt und einem fairen Prozess. Nein, natürlich nicht. Er ist vor das Gericht gekommen und verurteilt worden, obwohl er unschuldig ist. Für die Wahrheit hat sich nichts zu Kosten kommen lassen. Dann ist er verbunden worden, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verächtet. Sie haben gesagt, sag doch, wer dich geschlagen hat. Dann ist er verleugnet worden, auch von seinen Homies, von Petrus, wo gesagt haben, hey, du bist doch auch dabei gewesen mit dem Jesus. Und er hat gesagt, nein, bin ich nicht gewesen. Doch, sicher bist du dabei gewesen. Ich habe dich gesehen. Und sagt er, nein, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht. Bei Gott hat er sogar geschworen, dass er ihn nicht kennt. Dann hat es eine Meuterei gegeben. Sie haben lieber einen Verbrecher, einen Mörder freilassen, als eine unschuldige Person, Jesus. Er ist auspeitscht worden. Er ist hat blutet, sein Rücken war offen, hat Schläge auf den Kopf bekommen, ist angespuckt worden, Dornenkrone zur Erniedrigung. Dann hat das Kreuz müssen tragen, er war zu erschöpft, hat Unterstützung gebraucht, seine Hände und Füße sind durchbohrt worden, er ist gespottet worden, hat gesagt, du willst einen Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen, dann zeig uns doch, komm doch vom Kreuz oben runter und rette dich selber. Andere hast du können retten, dich aber nicht. Und dann trägt er die ganze Sünde der Welt auf sich. Ich weiss nur schon, wenn du deine eigene Sünde drehst, oder bevor du dein Leben Gott übergeben hast, das war schon anstrengend, die Sünde der ganzen Welt, dich verlassen fühlen von Gott und dann sagen, es ist vollbracht. Also er hat alles durchlebt. Und du das Gefühl hast, Jesus versteht nicht, was du durchmachst in deinem Leben. Er hat alles durchlebt. Er hat das Übelste durchgemacht. Er ist vom Himmel gekommen, von der Rechten Gottes und hat das ganze Leiden, den ganzen Pain, wie man so schön auf Englisch sagt, durchgemacht. Und die Frage ist, wieso? Wieso hat er das gemacht? Weil es ist nicht so, dass er gesagt hat, hey, mega cool, übrigens, bald gehe ich auf die Erde und mach das durch, ist eine mega lässige Aufgabe. Sondern wir lesen auch in der Bibel, er sagt, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Er hat Angst gehabt. Man hat auch das Gefühl, Angst ist so eine teuflische Emotion, darf man nicht haben. Jesus hat Angst gehabt in dieser Situation. Er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Er hat ihn bitte, seinem Vater gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass das an mir vorbeigehen. Und dann sagt er auch im Johannes 10, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und es zu nehmen. Also wir könnten denken, ja gut, das war Jesus, er hätte auch machen müssen, was sein Vater sagt, er ist gezwungen worden mit der Peitsche in die. Nein, er hat die absolute Freiheit gehabt. Er ist freiwillig auf die Welt gekommen und ans Kreuz gegangen, damit wir die Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wieso hat er das gemacht? Also ich weiss nicht, wenn du in so einer Situation wärst, du hast alle Macht der Welt, du bist auf der Erde, du kannst Leute heilen, du kannst Leute vom Tod auferwecken, und du wirst so runtergemacht, du wirst ans Kreuz gebracht. Also ich glaube, spätestens, ich habe mir so überlegt, spätestens dort, wo ich das Kreuz nicht selber hätte tragen können, hätte ich gesagt, hey, wisst ihr was, ist mir einfach zu blöd. Wäre wahrscheinlich davon gelaufen, hätte mir ein kühles Bier geholt und wäre irgendwo angesessen, hätte es unten genossen. Spätestens dort. Oder wenn einer kommt am Kreuz und mich so ein bisschen spöttisch, so, ja, komm doch oben runter, zeig doch, dass du alle Macht hast, dich kannst retten. Wäre wahrscheinlich runtergekommen, hätte ein Bild gemacht, auf Instagram gepostet und gesagt, schau mal seinen Gesichtsausdruck an. Und von mir aus wäre ich nochmal ans Kreuz gegangen, um alles noch vollbringen, oder? Aber einfach noch so ein kleines Easter Egg, wie man ja so schön auf Englisch sagt, als kleines Wortspiel. Aber ich bin auch nicht Jesus, von dem her überrascht es mich nicht, dass ich nicht in der Lage wäre dazu. Aber Jesus hat das alles durchgemacht, hat das alles über sich ergehen lassen. Und jetzt, einfach um den Denkprozess ein bisschen machen, haben wir auch 1-2 Minuten Zeit, im Haushalt, wo ihr sitzt und sonst allein oder mit Jesus im Gebet, euch zu überlegen, macht euch mal wirklich die Gedanken und fragt euch, wieso hat das Jesus gemacht? Er hat alle Freiheit gehabt, was war sein Motiv gewesen? Wir nehmen uns 1-2 Minuten, ich werde nachher wieder weiterführen. Ja, vielleicht habt ihr eine Antwort gefunden, wo ihr sagt, doch, das ist ganz klar an dem. Vielleicht sind ihr auch noch am Überlegen oder habt verschiedene Antworten, wieso er das gemacht hat. Und wir wollen dazu auch noch mal die Versen anschauen, die wir auch schon angesprochen haben. Johannes 10, wenn wir noch ein bisschen mehr dazu anschauen, da steht: Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Auftrag ist das Wort, das auch für andere wird, für Gebot oder sogar auch für das Gesetz von Gott ist es genau. Also es war sozusagen ein Gesetz für ihn, der Auftrag, den er vom Vater bekommen hat. Oder ein Markus, wo steht: Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Also der Grund, wieso das Jesus gemacht hat, war pure Gehorsam. Pure Gehorsam Vater gegenüber. Er hat null Bock drauf gehabt. Wirklich null Bock. Er hat gesagt, er hat Angst und Leiden. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, dann bitte Vater, lass einen anderen Weg finden. Lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll passieren. Er hat nicht nach dem Lustprinzip gelebt und gesagt, eben, er holt sich jetzt ein kühles Bier, es war ein bisschen streng bisher, sondern er hat gesagt, ich gehe den Weg durch, ich vertraue dir, Vater, ich bin gehorsam. In dieser Liebe, die er mir gegeben hat, kann ich gehorsam sein und Gott vertrauen. Und das bringt uns schon ein bisschen die herausfordernde Frage, was der Himmel kostet. Die Frage ist geklärt, aber auch von der Opfererbringung. Was für Opfer erbringst du in deinem Leben? Und ich habe da ein paar feine Donuts mitgebracht. Als Sinnbild für die sündhaft verführerischen Donuts. Für die Sünde, oder? Wir wissen, was gut ist und was nicht in unserem Leben. Und Jesus sagt dir jetzt sinnbildlich, ich sage nicht, du darfst nie mehr Donuts essen, nicht, dass mich da jemand falsch versteht, aber sinnbildlich für den sündhaft verführerischen Donut und sagt, der Donut tut dir nicht gut. Isst er nicht. Und viele Menschen, und inklusive mir in gewissen Lebensbereichen, in der Sexualität ist mir lang so gegangen, haben mir die falsche Frage gestellt. Ich habe nicht gesagt, tipptopp, Donut weg, was soll ich dann machen, Jesus? Zeig mir, was ich machen soll. Und ich habe dann den Donut angeschaut und gesagt, wow, der Donut, der ist also schon noch... Das ist jetzt schon noch verführerisch, das ist jetzt schon noch nice. Und dann denkt sie, ja gut, ja, essen nicht, aber ich kann immer... Ah, oh, der Duft, der ist jetzt wirklich mega gut gewesen, muss ich sagen. Und dann so, ah, schmeckt kann ich ja dran. Und dann vielleicht so ein bisschen langsam angetastet mit der Zunge, so ein bisschen. noch ein bisschen dran geschmückt. Und dann irgendwann nehme ich dann vielleicht einen Teil und esse es. Und denke so, ah, der Donut, wunderbar. Und nach dem Donut-Essen kommt dann das Gefühl von der Nüchtern und denkt, ah, nein, Jesus hat viel mehr parat. Mit Jesus habe ich gar keinen Hunger mehr. Ich brauche den Donut gar nicht. Und denke mir, was soll ich mit dem Donut? Ich brauche den Donut nicht. Der trennt mich von der Liebe zu Jesus. Weg damit. Und ich tue mich wieder neu auserden zu Jesus. Und dann kommt der nächste Donut. Und ich denke wieder, ah, sieht der gut aus. Ich denke mir so, ich habe nicht essen, aber das Krümel gehört ja nicht zum Donut oben drauf. Das heißt, ein bisschen kann ich essen. Und so tast ich mich immer wieder näher an und habe völlig den falschen Blick. Ich sehe nur den Donut, ich sehe nur die Sünde und sehe gar nicht, was Jesus für mich eigentlich parat hat. Und was für Donuts gibt es in deinem Leben, wo du sagst, hey, der Donut ist gar nicht das. Es gibt viel etwas Besseres, was Jesus für mich parat hat. Es gibt ja auch das Experiment, das Marshmallow-Experiment. Ich habe auch schon mal davon gehört. Da haben wir bei kleinen Kindern geschaut, ihnen auch ein Marshmallow vorne und geschaut, könnt ihr dem widerstehen, das Marshmallow zu essen? Und die haben auch so, auch das teilweise inspiziert. Gewisse haben es gegessen, gewisse haben gewartet. Und dann haben wir gesagt, in der ersten Studie, die wir gemacht haben, ja, die Kinder, die sich können disziplinieren konnten, sind dann erfolgreicher gewesen in der Zukunft. Es gibt wieder Studien, die das wieder widerlegen. Aber ich sehe die Idee. Und der Paulus sagt uns auch, er glaubt und er sagt, das Leiden, das wir auf dieser Welt haben, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir werden erfahren, wenn wir im Himmel sind, wenn wir geheiligt sind und in einem ewigen Leben leben. Und genauso ist das Gleiche. Wir wollen noch den Vers anschauen. Johannes 15, wo er ausschaut: Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Ich kann fast nicht mehr reden, mir tut schon das ganze Speichel im Mund von dem feinen Donut. Ich muss ein bisschen schlucken. Oder einen Donut essen, nein, den verzichte ich jetzt. Und da ist es jetzt auch wieder spannend, oder? Wie kann man jetzt Johannes 15 verstehen? Wenn du aus einer Gesetzlichkeitsperspektive kommst und sagst, ich muss etwas machen, dann verstehst du vielleicht wieder so, ich muss jetzt die Gebote halten, sonst liebt mich Gott nicht mehr. Sonst kündet er seine Liebe zu mir und sagt, nein. Aber wenn das so wäre, wäre Jesus gar nicht ans Kreuz gegangen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Er ist ja genau ans Kreuz gegangen, damit wir die Freiheit haben. Wenn man das Wort «bleiben» anschaut, in seiner Bedeutung, heisst das auch, oder wird das auch übersetzt als wohnen, leben, sich aufhalten, an etwas festhalten. Also wenn wir die Gebote halten, wenn wir auf den Donut verzichten, dann können wir in dieser Liebe leben, dann können wir die Liebe empfangen, weil dort, wo wir in der Sünde leben, wo wir uns für Sünde entscheiden, kann die Liebe, kann die Grösse von Jesus gar nicht sichtbar werden, weil das beißt sich, das ist ein Widerspruch. Und dann sagt er da, wer sich an Gebote haltet, der kann in dieser Liebe leben. Und aus dieser Liebe können wir uns ja auch die Gebote halten. Wir sind nicht gebunden an das alte Leben, an die Gesetze, sondern wir können das machen durch den Geist. Wichtig ist, dass wir das durch den Geist machen können, dass wir dem Geist Raum geben. Wir allein schaffen es nicht. Wir müssen den Geist zulassen, damit es möglich wird. Wenn wir nochmal ins Alte Testament hineingehen, mit diesen Opfern, ist eigentlich ein bisschen absurd. Zum einen hat Gott die Opfer gegeben, gesagt, sie sollen opfern. Und im Hebräer haben wir vorher gelesen, ich habe es gezielt übersprungen, hat er gesagt, du hast keine Freude an diesen Opfern. Du hast die Opfer gar nicht wollen. Und wenn er es nicht wollen, wieso hat er es dann gemacht? Also wie hat er gesagt, sie sollen es machen, wenn sie es nicht wollen? Das ist doch irgendein Widerspruch. Und das lesen wir hier im Jesaja beispielsweise. Jesaja 1,13, da steht, hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Fest zusammen, aber ich verabscheue sie, und da kommt ein entscheidender Satz, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Ja. Also sie haben geopfert und gesagt, ja, da ist die Opfer, aber sie haben sich nicht verändert, sie haben nicht ihren Lebensstil geändert, sie haben immer noch an diesen Sünden festgehalten. Und um das geht es Gott, dass wir nicht mehr an diesen Sünden festhalten. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, das sehr gut ist. Der Saul hat den Auftrag bekommen, die Amalekiter zu vernichten. Das war das Urteil für die Amalekiter. Und Gott hat ihm gesagt, er soll alle Menschen, Säuglinge, Tiere, alles, was existiert von ihnen, soll er vernichten. Das ist ihre Strafe. Und er hat dann sein Heer parat gemacht, er ist zu ihnen gegangen, hat alles vernichtet, bis auf die besten Tiere, die noch am besten parat waren, die hat er behalten und zumindest gesagt, er möchte dir ein Opfer darbringen für Gott. Also, etwas Löbliches, oder? Er behalten noch die Besten, die sagt, ich möchte dir opfern, Gott. Aber so hat es Gott nicht wahrgenommen. Und Samuel ist dann zum Saul gegangen und hat gesagt, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Und das ist genau das Sinnbild. Wir können tun, machen und Sachen opfern und sagen, da, ich mach doch die Sache, die du mir gesagt hast. Aber es ist wichtig, dass wir gehorsam sind, dass wir dann, wenn Gott zu uns redet, dass wir dann agieren und dann auch entsprechend können handeln. Dass wir, wenn wir merken, der Donut will uns wieder verführen, dass wir dann gehorsam sind und auf den Donut verzichten. Und wir gehen jetzt in die Zeit vom Abendmahl rein. Und das Abendmahl ist ja ähnlich, ist in dem Sinne auch ein Zeichen. Wir werden nicht geheiligt durch das Abendmahl, aber durch das Abendmahl erinnern wir uns an Jesus, der Bund mit uns eingegangen ist. Und das ist das Gleiche. Jetzt können wir das Abendmahl nehmen und sagen, mega cool, alles lässig. aber gleichzeitig in dieser Sünde weiter verharren. Und das ist nicht das, was sich Jesus wünscht, sondern Jesus wünscht sich, dass wir das Abendmahl einnehmen, dass wir uns dem Bund bewusst werden und auch auf unsere Sünden verzichten, dass wir den Gehorsamsschritt gehen, dass wir mit ihm unterwegs gehen, sind. Und es klingt nicht immer mega lässig. Wir haben teilweise das Gefühl, wenn wir doch in dieser Liebe sind zu Jesus, dann wird alles einfacher. Dann gibt es kein Leiden. Aber überleg dir mal, wenn du Menschen liebst, die dich nicht zurücklieben, mit Gott, dass es den ganzen Tag geht, wie viel Leid, wie hart muss das sein im Herz, wenn du jemanden bedingungslos liebst, aber du kommst keine Liebe zurückgeben. Das muss extrem schmerzvoll sein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn wir immer mehr in dieser Liebe sind, werden wir nicht weniger Schmerz, nicht weniger Trauer, Enttäuschungen erleben. Wir werden nicht weniger vielleicht auch Angst haben in einer Situation. Aber wir wissen, wir sind mit Jesus unterwegs. Es ist das Beste, was uns passieren kann, indem wir in dieser Liebe sind. Und in der Ewigkeit ist noch viel Besseres für uns parat. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Und darum möchte ich ermutigen, jetzt auch abschließend während der Abendmahlzeit. Es wird ein Slide eingeblendet werden von Slido. Und einfach auch zur Ermutigung und gegenseitigen Ermutigung, dass wenn du das Abendmahl nimmst und du dich erinnerst daran, was Jesus gemacht hat, der Gehorsam dem Vater gegenüber, dass er ans Kreuz gegangen ist und gewusst hat, Gott hat das Beste parat und er hat auch das Beste parat. Jesus ist auferstanden, ist an der Rechte von Gott. Wir haben eine Versöhnung mit Gott. Wir können wieder eine Beziehung leben. Der Vorhang im Tempel ist entzweit als Zeichen, dass wir wieder die Beziehung haben. Ermutige dich und committe dich, indem du etwas schreibst, indem du sagst, hey, da möchte ich den nächsten Schritt gehen, da möchte ich anfangen, auf Sünde verzichten. Und ich glaube, du weißt, was in deinem Leben ist, was dich vielleicht davon abhaltet, noch mehr in dieser Liebe zu sein von Jesus. Dass du das committest, dass du das zeigst und auch andere inspirierst und andere kannst ermutigen damit und sagen, hey, geh doch auch den nächsten Schritt. Und du kannst das ist anonym, du kannst das einfach im Slide hineinschreiben und werden das während im Worship und Abendmahl wird das auch eingeblendet sein. Ich mache dir Mut, schreibe etwas rein und nicht ein riesiges Thema, wo du merkst, da bist du noch nicht bereit dafür, sondern etwas, auch wenn es noch so klein ist, du merkst, da bin ich bereit, auf das möchte ich anfangen zu verzichten. Ich möchte mich neu ausrichten, ich möchte gehorsam sein, Jesus gegenüber.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.